Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir zeichnen heute auf am Donnerstag, den 8. August. Es ist Mittag und ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche... Surprise!
Schon wieder, Hendrik Wiedewild, Kolumnist, Rechtsanwalt und Strategieberater aus Berlin. Und wir haben diesmal folgende Themen für euch mitgebracht. Deckt die Strafprozessordnung die Freilassung des Tiergartenmörders beim sogenannten Gefangenenaustausch? Die USA und der deutsche Verbraucherschutz stemmen sich gegen die Marktmacht der Tech-Konzerne. Und im Fall Maya T. liefert das Bundesverfassungsgericht die Entscheidungsgründe. Wir schauen auch noch auf einen Fall, in dem das Googlen nach Personen für Behörden zur Pflicht wurde. Und wir haben Updates zum verbotenen Compact-Magazin, zu den Blogversagern aus Hamm und zum umstrittenen Slogan From the River to the Sea.
Einerseits, andererseits.
Am vergangenen Donnerstag hat Russland 15 politische Gefangene freigelassen. Außerdem ist schon vorher in Belarus ein deutscher Staatsangehöriger begnadigt worden, der zum Tode verurteilt worden war. Im Austausch sind 10 russische Staatsangehörige mit nachrichtendienstlich im Hintergrund, wie Olaf Scholz gesagt hat, die in Europa in Haft saßen, nach Russland überstellt worden. Darunter, und das ist der Grund, warum wir euch diesen Gefangenenaustausch heute überhaupt mitbringen, war auch der sogenannte Tiergartenmörder. Der Mann heißt Vadim Krasikov und der ist Ende 2021 vom Kammergericht in Berlin zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er im August 2019 im Auftrag der russischen Regierung einen Georgier ermordet hat. Und zwar am helllichten Tag, mitten im Berliner Tiergarten. Mit 3 Schüssen, 2 davon in den Kopf, als der Georgier schon am Boden lag wohl. Dieser Georgier soll im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft haben und dieser Mordanschlag war die Rache dafür, hat die Bundesanwaltschaft damals gesagt. In dem Urteil hat das Kammergericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt von Krasikov. Er hätte also nicht vorzeitig entlassen werden können. Der gute Mann hat nie ein Wort dazu gesagt, er hat immer eisern geschwiegen. Er hat, wie man sagen kann, glaube ich, Mütterchen Russland nicht verraten. Und Mütterchen Russland hat jahrelang versucht, ihn aus der Haft zu bekommen. Da zeigt sich Russland ja grundsätzlich recht dankbar. Jetzt waren sie damit erfolgreich und nach nur 5 Jahren ist der Tiergartenmörder jetzt frei, die Urhaft schon mitgerechnet. Am vergangenen Donnerstag ist er nach Russland ausgeflogen worden und das offenbar gegen den Willen des Generalbundesanwalts. Der hatte sich nämlich erstmal geweigert, den wegen Mordes Verurteilten aus der Haft zu entlassen.
Das klingt ja auch erstmal plausibel, oder? Was sollte die Rechtsgrundlage für einen solchen Deal sein, der offenbar sämtliche rechtsstaatlichen Grundregeln außer Kraft zu setzen scheint?
Die Antwort von Bundeskanzler Olaf Scholz darauf war echt entlarvend. Am vergangenen Donnerstag hat er sich zum ersten Mal dann geäußert zu diesem Gefangenenaustausch und hat gesagt, schwierige Entscheidung, die von den betroffenen Ressorts getroffen wurde, nach sorgfältiger Beratung und Abwägung gemeinsam. Und dann kam's. Die Umsetzung erfolgte durch ein vom Generalbundesanwalt verfügtes Absehen von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe und anschließender Abschiebung. Ich finde schon, diese Formulierung sagt echt viel aus, denn es ging hier nicht wirklich um eine Rechtsgrundlage, sondern es ging darum, eine Entscheidung, die auf politischer Ebene schon längst getroffen war, irgendwie rechtlich umzusetzen. Und mit rechtlich meine ich wirklich, glaube ich, fast nur noch prozessual umzusetzen. Und ich finde, da haben wir auch vor der Sendung drüber diskutiert. In einem Rechtspodcast könnte man an dieser Stelle fast auch schon aufhören. Denn die Frage, ob man einen internationalen Gefangenenaustausch durchführt, ist für mich so evident keine der deutschen Strafprozessordnung, sondern es ist halt eine Frage von Innen- und Außenpolitik, dass ich schon fast finde, dass es in einem Rechtspodcast nichts zu suchen hat.
Da ist es natürlich jetzt... Das ist deine Auffassung, Pia. Denn ich bin schon der Meinung, dass wenn man einen verurteilten Mörder aus dem Knast rausholt, berührt das doch immerhin zumindest das materielle Recht irgendwo, nämlich auch den Anspruch darauf, dass dieser Mensch seine Strafe verbüßt. Und immerhin scheint der Generalbundesanwalt es ja auch anders gesehen zu haben.
Absolut. Also du bist auf jeden Fall in guter Gesellschaft, wobei man sagen muss, dass dann eben der Generalbundesanwalt eine Weisung vom Bundesjustizminister kassiert hat und es dann so machen musste, wie die politischen Entscheider es wollten. Aber du hast mich ja überzeugt und weil wir euch da draußen ja sprechfähig machen wollen für diese du bist doch Juristin Fragen abends in der Kneipe, kommen hier die rechtlichen Daten und Fakten. Die Norm, auf die man sich zur Abwicklung des Deals geeinigt hat, ist Paragraph 456a Strafprozessordnung. Danach kann die Vollstreckungsbehörde von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe absehen, wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, an einen internationalen Strafgerichtshof überstellt oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes abgeschoben, zurückgeschoben oder zurückgewiesen wird.
Ja, aber ist denn so ein Gefangenenaustausch, also so, wie gesagt, Freilassung eines Auftragsmörders immerhin, in das Land seiner Auftraggeber nun einer von diesen Fällen? Also ist es eine Abschiebung, eine Zurückschiebung oder Zurückweisung in diesem Sinne?
Ja, schön. Du fragst nach der Definition, wie wir Juristinnen und Juristen das immer machen. Ja, aber die Vorschrift ist natürlich schon von ihrem Sinn und Zweck her für solche Fälle überhaupt nicht gemacht. Also ich habe mal in den Kommentar geguckt. Die Kommentierung ist übrigens wirklich nur sehr dünn vorhanden. Also offensichtlich dient die Vorschrift nach herrschender Meinung, sag ich mal so, dazu, den Justizvollzug zu entlasten. Wenn sowieso klar ist, dass jemand keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ist, als also ein Strafzweck nicht mehr erreicht werden kann, weil er oder sie sowieso bald nicht mehr im Land ist, weil er halt ausgewiesen oder abgeschoben wird. In der Praxis gibt es für das Ganze Richtlinien auf Länderebene, die den Verfahrensablauf und den frühestmöglichen Zeitpunkt für das Abziehen von so einer Vollstreckung regeln. Dann steht da auch sowas wirklich ganz Pragmatisches drin, wie da müssen die Ausländerbehörden informiert werden und solche Sachen. Normalerweise kann man das machen, so grundsätzlich ab der Hälfte der abgesessenen Strafe. Und die Kriterien für die Abwägung, ob das irgendwie Sinn ergibt, sind die Umstände der Tat, die Schwere der Schuld und die bisherige Vollstreckungsdauer.
Also wenn ich mir das so anhöre, spricht absolut gar nichts dafür, diesen Tiergartenmörder da jetzt rauszuholen. Weil ich meine, das ist, er hat nicht die Hälfte der Strafe abgesessen. Die Umstände der Tat waren ja scheiße, um es mal im technischen Termin auszudrücken. Genau. Gefährlich.
Und die Schwere der Schuld wurde auch festgestellt.
Genau.
Und
wer sagt mir, dass der nicht als nächstes wieder hierher geschickt wird, um jemand anders umzulegen? Also immerhin gab es ja schon von Medvedev, glaube ich, entsprechende Drohungen an die dort freigelassenen Gefangenen, dass die jetzt aufpassen sollten, was sie jetzt hier machen, weil sonst schicken sie wieder jemanden vorbei. Also ich verstehe nicht, was spricht für die Aussetzung der Vollstreckung jetzt außer Politik meinetwegen?
Ja, das hat der Generalbundesanwalt Jens Rommel. Der ist nämlich hier die Vollstreckungsbehörde. Das ist die zuständige Staatsanwaltschaft und bei diesem Fall natürlich der Generalbundesanwalt, halt auch gesagt und auf den Vorrang des Vollstreckungsinteresses, so nennt sich das dann, gepocht. Das war jedenfalls überall so zu lesen. Und zwar eben nicht nur in Anführungszeichen, weil der Staat gerade beim Mord selbst vollstrecken müsse. Na, das ist genau der von dir angesprochene rechtsstaatliche Aspekt, sondern eben auch, um kein Exempel zu statuieren. Das ist ja naheliegend, wenn ein Diktator weiß, dass er eigentlich nur Verhandlungsmasse braucht, um die eigenen im Ausland festgesetzten Leute freizukriegen, könnte es ja durchaus sein, dass sich künftig die Verhaftungen in so einem Land häufen könnten. Außerdem gibt es tatsächlich auch schon die Frage, ob dieser 456a überhaupt anwendbar ist, wenn jemand zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und erst recht, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Also wenn man sich den 456a und auch diese lustigen Richtlinien auf Länderebene dazu anschaut, dann muss man wirklich sagen, dass da auf die Entlassung des Tiergartenmörders vielleicht mit Mühe noch der Wortlaut passt. Schon beim Zweck der Norm wird's eng und allerspätestens bei den Abwägungskriterien würde man in jeder StPO-Klausur wirklich aus der Kurve raussegeln, wenn man rechtlich sagen würde, ja, dem kann man irgendwie, da kann man die Vollstreckung aussetzen. Aber es gibt halt in Deutschland gegenüber der Staatsanwaltschaft ein Weisungsrecht und davon hat Bundesjustizminister Marco Buschmann, der die Dienstaufsicht hat über den Generalbundesanwalt, Gebrauch gemacht in diesem Fall und Jens Rommel angewiesen, von der restlichen Strafvollstreckung in Krassikow eben trotzdem abzusehen. Und der wurde danach abgeschoben. Kurzer Exkurs, umstrittenes deutsches Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft haben wir hier schon häufiger gemacht, wird auch aus der EU immer mal wieder moniert und ist in Deutschland gerade auf dem Prüfstand. Ausgerechnet Marco Buschmann, der jetzt gerade davon Gebrauch gemacht hat, will es neu regeln. Er will es allerdings auch nicht abschaffen. Wir haben das relativ ausführlich besprochen in Folge 3 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Da gerne nochmal reinhören.
So, und ich habe jetzt so wie den Eindruck, wir geben uns alle damit zufrieden, weil irgendwie keiner so richtig dagegen ist, aber rechtlich ist das extrem unsauber. Nickst du das jetzt auch so ab? Du bist doch sonst so eine, die gerne auf die Paragraphen geht.
Ja, normalerweise sage ich ja tatsächlich sehr gerne, alles ist recht und deswegen erzähle ich auch gern so darüber. Aber an dieser Stelle bin ich ausnahmsweise nicht dieser Meinung. Ich kann und ich will mich auch überhaupt nicht dazu äußern, ob ich jetzt diesen Gefangenenaustausch für richtig oder falsch halte. Natürlich ist es unsäglich, einen verurteilten Mörder, der zudem im staatlichen Auftrag handelt, jetzt sozusagen an diesen Staat irgendwie zurückzuschicken, in seine Heimat spazieren und dort ja feiern zu lassen. Das ist ein Handel mit Despoten, man macht sich erpressbar, das ist ja irgendwie alles klar, das sind ja Binsen. Aber auf der anderen Seite stehen halt auch nicht nur, in Anführungszeichen, Menschenleben, sondern es gibt auch eine Menge politische Konsequenzen, in die wir schlicht nicht eingeweiht sind. Und ich beneide echt niemanden, der diese Entscheidung treffen muss. Also ich fand es auch interessant, dass Olaf Scholz auch von Anfang an gesagt hat, dass auch der Oppositionsführer eingeweiht war und einverstanden war. Also Friedrich Merz wusste auch immer Bescheid.
Was aber auch erklärt, warum es so leise ist, ne? Warum wir keine Debatte haben. Weil einfach alle sagen, ja, okay,
selbstverständlich,
machen wir so.
Genau. Alle sagen, ist halt so aus politischen Gründen. Und in diesem Fall bin sogar ich halt der Meinung, dass das auch richtig ist. Der Justizminister Marco Buschmann hat übrigens dem Stern ein Interview gegeben, wo er den Gefangenen aus als die schwerste Entscheidung seiner politischen Karriere bezeichnet hat. Ja. Und ich finde halt, dass diese Entscheidung darüber, ob man mit Despoten verhandelt, ob man Schwerverbrecher gegen Menschen austauschen möchte, die von Unrechtsstaaten unter Vorwänden inhaftiert werden, ob man sich als Staat erpressbar macht, das ist mit rechtlichen Parametern nicht messbar. Das ist keine Rechtsfrage und es sollte meiner Meinung nach auch ausdrücklich keine werden. Darüber sollten die Menschen entscheiden, die wir dafür gewählt haben und die auch all die Fakten, die Hintergründe kennen, mögliche Gefahren kennen, die diplomatische Pläne kennen. Ich meine, hier ging es ja nun auch um ein Dreiecksverhältnis. Es geht ja nicht nur um Deutschland und Russland, sondern es geht eben vor allem auch um die USA. Auch um das Verhältnis zu den USA. Da gibt es so viel, was wir nicht wissen. Und deswegen meine ich, das kann keine Rechtsfrage sein, sondern muss auf politischer Ebene von den dafür gewählten Menschen entschieden werden. Für diese Sichtweise spricht übrigens auch, dass das Bundesverfassungsgericht sich in einem ähnlichen Fall, nämlich in dem Fall Hans-Martin Schleyer, im Jahr 1977 geweigert hat, sich einzumischen. Wir erinnern uns, Hans-Martin Schleyer ist entführt worden. Und damals gab es dann eben auch die Frage, ob die damalige Regierung im Gegenzug für Hans-Martin Schleyers Entlassung inhaftierte RAF-Terroristen, die eben die Entführer waren, freilassen sollten. Damals ist das ja alles bekanntlich anders geendet. Sowohl der Lufthansa-Kapitän ist damals gestorben, als eben auch Hans-Martin Schleyer selbst, weil Helmut Schmidt nicht bereit war, sich mit den RAF-Terroristen einzulassen und mit denen zu verhandeln und irgendwelche Gefangenenaustausche in Anführungszeichen auszuhandeln. Und damals hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist hier irgendwie not our business, da haben wir nichts mit zu tun.
Also mir geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt die politische Entscheidung anders zu bewerten. Ich finde es nur interessant, dass wir gerne von so einer Verrechtlichung sozusagen auch internationaler Zusammenhänge, sprich Völkerrecht, sprechen und hier dann aber irgendwie hinnehmen, dass da so ein großes klaffendes Loch ist. Und darauf sollte man, glaube ich, schon mal hinweisen. Und es gibt ja nur noch Leute, die sagen, es gibt hier rechtspolitischen Handlungsbedarf. Das muss aus den Händen der Politik genommen. Franz C. Mayer hat bei LTO rechtspolitischen Handlungsbedarf moniert.
Ja, tatsächlich. Ich fand auch, ich bin bei dir, es gab relativ wenig, auch in juristischen Kreisen relativ wenig Diskussionen, auf politischer Ebene sowieso, was eben klar war, weil offensichtlich alle eingeweiht und alle einverstanden waren. Wir packen euch da zwei interessante Artikel in die Shownotes. Das ist einmal eben Franz Mayer in der LTO. Das ist ein Professor aus Bielefeld, ist auch relativ bekannt. Der spricht sich LTO dafür aus, die Regeln so zu ändern, dass sie nicht in der Hand eines Bundeskanzlers liegen. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht besonders rechtlich. Auf einer eher hart juristischen Ebene regt er an, jedenfalls den 456 ASDPO zu diskutieren, vor allem eben, ob die Norm bei einer besonderen Schwere der Schuld anwendbar sein soll. Dagegen Professor Michael Kubitschil aus Augsburg, der argumentiert im Verfassungsblock eher so wie ich. Er sieht diesen krassen Ausnahmefall des Gefangenenaustauschs als eine rechtlich nur grob vorstrukturierte exekutive Maßnahme an der Schnittstelle von Innen- und Außenpolitik, die nicht in einer Subsumption unter strafprozessuale Normen aufgeht. So hübsch konnte ich es irgendwie nicht ausdrücken.
Er sagt ja auch nichts anderes als nein, machen wir nicht. Also.
Nein, das ist so nicht, Herr Dr. Wiedewild, auch wenn Sie meine Auffassung da schlicht nicht teilen wollen. Das müsst ihr draußen dann natürlich auch, denn wie immer hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt gilt, den Rechtsrahmen oder halt hier eher den Nicht-Rechtsrahmen, den kennt ihr jetzt, eure Meinung müsst ihr euch schon selbst bilden.
Aber meine ist die bessere, ganz kurz noch zugesagt, oder?
Selbstverständlich. Wie steht's? Du bist ja auch der Mann in diesem Podcast. So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
Die große, weite Welt.
Wir machen jetzt einen kurzen Tauchgang ins Wirtschafts- und Technologierecht. Tech-Konzernen geht's aktienmäßig derzeit ziemlich schlecht. Jetzt kommt auch noch juristischer Stress dazu. In den USA hat nämlich Google gerade einen gigantischen Wettbewerbsprozess verloren. Und in Deutschland hat zur gleichen Zeit ungefähr der Verbraucherzentrale Bundesverband, der VZBV, eine Untersuchung zu Verstößen gegen EU-Recht vorgestellt, die ja in einem doch engen Zusammenhang stehen. Beiden Fällen ist nämlich gemein, Tech-Konzerne nutzen die Trägheit der Verbraucher aus und dieses Ausnutzen von Trägheit ist tatsächlich untersagt.
Und weil wir hier bei G und L sind, frage ich natürlich sofort, wo steht denn das?
Ja, Bia versucht hier gerade G und L zu etablieren. Ich wollte mal GUL sagen, aber das klingt irgendwie zu düster. Naja, wir werden sehen, wo das hinführt. Wo steht das? Ja, das steht im Wettbewerbsrecht. Konkret fangen wir mit den USA an. Im amerikanischen Sherman Act von 1890. Das ist also ein legendärer Rechtsakt, der Kartelle aufspalten soll und dort in Section 2, Section 2. Und bei uns ist es im europäischen Digital Markets Act drin, der ist auch noch relativ neu und ist das große neue Kartellrechtsinstrument auf EU-Ebene.
Also das amerikanische Gesetz ist von 1890 und der DMA ist von 2024, oder? Schön.
Da mag man nun reinlesen, was man möchte. Wir fangen jetzt mal mit den USA an, weil der Prozess dort, der hat nun wirklich erhebliche Ausmaße und wurde vom Justizminister dort auch schon als Sieg des amerikanischen Volkes gegen Google gefeiert und so weiter und so fort. Aber es ist wohl doch schon ziemlich historisch. Google hatte nämlich Exklusivverträge mit Apple und Samsung geschlossen und damit andere Suchmaschinen ausgebotet. Also vor allen Dingen Microsoft Bing. Du machst dann also dein Android-Handy an und wenn du was im Internet suchen willst, geht natürlich Google auf. Und das Ministerium und mehrere Bundesstaaten.
Also es ging um die Default-Suchmaschine, die auf deinem Handy vorinstalliert ist, es sei denn, du stellst sie um quasi.
Genau, proaktiv. Das ist das Ding. Du kriegst ein Android-Handy in die Hand und wenn du das anmachst, dann wirst du normalerweise nicht gefragt, welche Suchmaschine du benutzen willst. Das kann jetzt anders sein, das ist ja natürlich ein Sachverhalt, der ein bisschen zurückliegt, aber das ist das, was angekreidet wurde. Das ist ein bisschen wie früher, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, Microsoft Internet Explorer. Ne? Die Älteren erinnern sich, wenn man einen Rechner kauft, macht man den an und dann ist da Microsoft und dann macht man das Internet an und das ist natürlich der Internet Explorer, obwohl es immer auch schon Netscape gab.
Genau, und wenn man jetzt nicht total miese Suchergebnisse kriegt, dann ist man ja in aller Regel einfach zu faul, das zu ändern und man bleibt immer bei dem voreingestellten Suchmaschinenanbieter.
Das ist die These, ja, dass das Faulheit ist. Das Ministerium, also das Justizministerium und mehrere Bundesstaaten hatten deswegen also vor dem Bezirksgericht geklagt und das ist dieses United States District Court for the District of Columbia, ein bisschen umständlich auszusprechen, und sie sprechen dabei von einer Brandmauer gegen Konkurrenten.
Das klingt jetzt aber erstmal so, als wäre das ein Problem für mich als faule Verbraucherin, die natürlich zu faul ist, das ganze Ding umzustellen. Aber ist das jetzt ein Wettbewerbsthema?
Ja, ist es schon. Also Verbraucherrechte spielten immer schon auch eine Rolle im US-Kartellrecht. Und ja, hier geht es um das Nudging, also ein Stupsen des Verbrauchers in eine bestimmte Richtung durch Design von Benutzeroberflächen oder eben durch die Vorauswahl von Browsern, Suchmaschinen und so weiter. Und das war immer schon Thema im Wettbewerbsrecht. Da spielten also nicht nur gesamtwirtschaftliche und Wettbewerbsthemen eine Rolle, sondern immer auch schon die Belange von Verbrauchern. Und der erste berühmte Streit war eben dieser um Microsoft Internet Explorer. Das war 2001, so lange ist das schon her.
Gestern quasi.
Ja. Und dieser Sherman Act Section 2 hat nun zwei Grundvoraussetzung, einerseits eine Monopolstellung im relevanten Markt, da gibt es dann verschiedene Kriterien, mehr als 50% Marktanteil und man soll die Preise um 5% erhöhen können, ohne dabei Marktanteile zu verlieren. Das ist also so ein Gradmesser. Aber das ist was von draußen oft missverstanden wird. Ein Monopol an sich ist nicht böse oder verboten oder sonst etwas, sondern der Missbrauch einer Monopolstellung. Und deswegen muss ein zweites Kriterium dazukommen. Der Monopolinhaber muss andere durch sein Verhalten ausschließen.
Und das heißt, andere sind hier alle Anbieter außer Samsung und Apple?
Genau, also andere Anbieter, genau, heißt in diesem Falle, also Samsung und Apple waren ja die Geschäftspartner, aber es gab eben keine anderen und es ist natürlich auch ein Ausschluss von anderen Browser-Anbietern. Ne? Wenn man einen Exklusivvertrag mit Apple und mit Samsung macht, dann dürfen die keinen Exklusivvertrag mit Microsoft schließen und damit ist Bing dann erstmal draußen und das ist letztendlich das Argument. Also im Grunde Microsoft umgekehrt.
Und das heißt, dass das District-Gericht ist davon ausgegangen, dass Google all diese Voraussetzungen erfüllt. Also Google hat voll verloren. Und wie stehen jetzt die Chancen dafür, dass es irgendwie weitergeht? Das lässt sich Google doch nicht einfach gefallen, oder?
Der Google hat schon angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. Über die Argumente wird nun auch natürlich schon diskutiert. Und dazu gehören so ein paar Standardargumente, die immer gezogen werden. Also das eine ist, solche Exklusivverträge würden den Verbrauchern und dem Markt auch irgendwie nützen.
Aha.
Das ist übrigens im Kartellrecht immer so, dass Monopole ja auch dem Verbraucher nutzen können, weil sie dann eben bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten und Innovationen begünstigen. Was auch nicht immer falsch ist, aber natürlich ein sehr zweckorientiert gebrachtes Argument ist. Google könnte natürlich auch noch jetzt darauf verweisen, dass es jetzt inzwischen Generative AI-Konkurrenz gibt, die man nutzen kann und dadurch sozusagen die Monopolstellung relativiert wird. Es könnte aber noch ein anderes Argument eine Rolle spielen. Das geht so. Verbraucher entscheiden sich gar nicht, weil sie geschubst werden freiwillig für Google, sondern weil sie es wollen, weil sie den Service einfach so super finden. So, weil Google einfach die beste Suchmaschine sei. Googles Cheflobbyist Kent Walker sagte nach der Verkündung, das hätten sogar die US-Richter anerkannt. Ich weiß im Moment nicht, in welchem Zusammenhang das der Fall war. Aber es gibt Belege dafür und die kommen ironischerweise aus dem EU-Recht. Denn dort müssen diese Auswahlsachen gegeben werden. Also da muss eine Auswahltafel gegeben werden, die sagt, so, welchen Browser möchtest du denn benutzen? Hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf deinem Handy? Ich auch. Ja. Offen gesagt, mich nervt's, weil ich sage so, ja, ich
mich auch.
Die eingestellt ist, lass mich in Ruhe damit.
Ich finde die total gut so, genau.
Ja, genau. Und trotzdem hat sich in der Zeit, weil nämlich die meisten Leute so reagieren wie wir beide, der Marktanteil nicht wesentlich geändert. Und nun kann man natürlich sagen, ja, das liegt aber ja daran, dass die Leute darauf trainiert wurden, immer Google zu benutzen. Und warum sollen sie das jetzt ändern? Warum sollen sie Bing ausprobieren? Die Leute sind faul, ne, mürrisch und haben keinen Bock auf Neuigkeiten, jedenfalls jenseits der 40. Also das kann es ja auch einfach sein.
Also das war bitte ich mir jetzt hier, Herr Dr. Wiedrich.
Ja, wir sind beide so, was soll's. Sehen wir den Dingen ins Auge. Unsere Podcast-Software hat sich vor kurzem geändert, die Oberfläche. Und du weißt, was für Stress wir damit hatten. Also, das kann natürlich sein, dass dann einfach die Leute sagen, komm, ich benutze das jetzt einfach weiter, oder sie sagen, ich benutze das weiter, weil ich Google so super finde. Also wie man es dreht und wendet, darüber wird man noch viel diskutieren müssen. Es gibt jedenfalls kein Argument, wo man sagt, ja klar, das sticht jetzt durch. Aber klar, man kann darüber debattieren und man wird es auch.
Wie geht das jetzt weiter?
Das Urteil ist ein ziemlicher Hammer. Denn anders als beim Streit um Microsofts Internet Explorer aus dem Jahr 2001, hat der Richter hier alle Optionen bis hin zur Zerschlagung offen gehalten. Und so lautet jedenfalls die Einschätzung, die ich beim Tech-Service Bloomberg gefunden habe. Da hat ein Juraprofessor und früherer FTC-Beamter sich geäußert, William Kovacic. Und der sagte, Google könnte also womöglich sogar dazu gezwungen werden, das Betriebssystem Android zu verkaufen oder die Suche und die Werbung im Browser zu trennen. Also ist schon ziemlicher Hammer und kann auch teuer und ungünstig werden für den Konzern.
Und was hat das Ganze jetzt mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband und Europarecht zu tun?
Tja, wir brauchen eine Brücke und die Brücke ist zeitliche Koinzidenz, denn dieser Fall tauchte in dieser Woche auch auf. Aber es gibt tatsächlich auch einen Nexus sozusagen. Denn im Kern geht es auch dort um das Ausnutzen von Verbraucherträgheit, um Verbraucher im Produktekosmos eines einzelnen Unternehmens einzusperren. Der VZBV hat nämlich eine Untersuchung gestartet, hat Verbraucher befragt und den Markt sich angeschaut und mit Geräten das getestet und meint nun, dass TikTok, Meta, also ein Facebook-Konzern, und Amazon gegen den Digital Markets Act verstoßen würden. Und dabei geht es um manipulative Designs, die man auch Dark Patterns nennt. Außerdem hat er dann also Verbraucher befragt und da fand ich die Ergebnisse ein bisschen gottvoll, ehrlich gesagt. Ein Ergebnis lautet, die Mehrheit der Verbraucherinnen, etwa 80%, finden demnach, dass Webseiten nicht so gestaltet werden dürfen, dass dadurch Einfluss auf die Entscheidung von Menschen genommen wird. Ja, wer würde dazu auch irgendwie, also ich frage mich, was diese 20%
gesagt haben.
Ja, doch, ich möchte das.
Genau.
Und 70% stimmen der Aussage zu, dass Unternehmen Daten grundsätzlich nicht zu Profilen zusammenfassen dürften, um personalisierte Werbung zu erstellen. Ja, auch da, ne? Also frag mich, wie das ausgehen würde, wenn man überhaupt nach Werbung fragt. Aber gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen liberal eingestellt.
Aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn solche manipulativen Designs und was sind denn Dark Patterns?
Ja, das klingt irgendwie cool. Der Zusammenhang ist häufig Datenzusammenführung von den verschiedenen Diensten. Und da gibt es zum Beispiel den Fall, dass Meta suggeriert, die Einwilligung in die Datenzusammenführung diene nur dem Nutzungserlebnis. Manchmal geht es auch um Kopplungsverbote, heißt also der Facebook Marketplace, das ist so ein eBay-Kleinanzeigen von Meta, darf nicht nur dann für Nutzer zugänglich sein, die auch ein Facebook-Konto haben. Und das sieht dann so aus, wenn man den Marketplace also benutzt, aber nicht den Datenaustausch mit Facebook erlaubt, steht oben so ein Banner. Und da steht drauf, du verwendest die nicht personalisierte Version des Marketplace. Weitere Infos und Auswahlmöglichkeiten findest du hier, Link. Und der VZBV moniert nun, dass umgekehrt aber kein Banner angezeigt würde. Also nicht irgendwie, du verwendest die personalisierte Version, hast du nicht Bock, die Datenbrücke abzureißen. Also das ist eine Verbrauchersicht, sage ich mal so. Ne? Das ist
ja
ein bisschen viel verlangt,
in der Tat.
So, bevor jetzt jemand aufschreit, ich habe tatsächlich mal bei Facebook gearbeitet, ich hatte mal so einen Podcast für die gemacht. Also wer jetzt möchte, der kann in diese gleich kritischen Untertöne reinlesen, dass ich dann auch sozusagen nachwirkende Treuepflichten habe, aber tatsächlich ist es nur mein liberales Herz, das hier schlägt. Bei Amazon
so kommen wir zum Thema zurück, wie du willst.
Ja. Bei Amazon, ich gebe noch ein anderes Beispiel. Amazon hatte ein Banner, das sah aus wie so ein Cookie-Banner, war aber eigentlich keins, denn das ging auch um die Einwilligung zum Datentausch mit Diensten wie Amazon Prime Video. Das stand da zwar alles drin, aber ne, wenn man so flüchtig so ein Banner aufploppen sieht und dann ist eine Schaltfläche da, wo man sagt so, ja, weg damit, dann macht man das halt, ne? Das ist eben diese Verbraucherträgheit. Und bei TikTok gab es dann einen Hinweis, der klang sogar ein bisschen bedrohlich. Erlaube uns, deine Daten zu verwenden, um dir relevante Werbung zu zeigen, damit TikTok kostenlos bleibt. Ja klar, jeder will ja, dass TikTok kostenlos bleibt. Ne?
Das sowas Ähnliches hatte Meta doch aber auch mal gemacht bei Instagram, ne? Okay, jetzt ist das alles irgendwie schon sehr wirtschaftlich geworden. Wir haben jetzt lange keine Norm mehr genannt, Herr Wiedewild.
Das stimmt, ja. Zurück zu Paragraphen. Beim DMA geht es um Artikel 5, die Pflichten von Torwächtern, den Gatekeepers, also den besonders großen Unternehmen, die Zugang gewähren im allgemeinen Sinne. Und das sind durch besonderen Beschluss...
Oder eben theoretisch auch nicht gewähren, das ist ja das Problem des Gatekeepers.
Genau, die eben auch ausschließen können und dadurch Druck erzeugen. Und da gibt es aber einen Beschluss der Kommission, der diese sehr großen Plattformen auszeichnet. Und das sind in diesem Falle Alphabet, also der Google-Konzern, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, der Facebook-Konzern, Microsoft und seit Mai übrigens auch Booking.com. Mhm. Und in Artikel 5 Absatz 2 steht drin, dass die Datenzusammenführung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist und das Kopplungsverbot, also das Verbot, Dienste davon abhängig zu machen, dass man irgendwie sich da einloggt, das steht in Artikel 5 Absatz 8. Und diese Einwilligung dazu, die muss man zudem auch noch jederzeit widerrufen können, damit der Verbraucher eben frei bleibt. Das ist dann sozusagen die verbraucherfreundliche Komponente im Kartellrecht, die aber natürlich auch dazu dient, dass die Verbraucher sich für andere Dienste entscheiden können. Also es hängt schon mit dem Wettbewerb zusammen.
Und da fallen jetzt auch diese Dark Patterns drunter, oder?
Ja, genau. Die Dark Patterns, die findet man im Umgehungsverbot und das ist in Artikel 13 DMA und da Absatz 6, dass der Torwächter die Dienste nicht für die Nutzer verschlechtern darf, ihre Rechte wahrnehmen. Also wenn jetzt jemand rumstenkert und sagt, ich will die Daten aber nicht zusammenführen, dann darf es nicht blöd werden für ihn, ganz platt ausgedrückt. Man darf also nicht die Nutzung übermäßig erschweren, auch nicht dadurch, dass der Gatekeeper dem Benutzer Wahlmöglichkeiten in einer nicht neutralen Weise anbietet oder durch Gestaltungsmittel ihn irgendwo hinschubst. Das sind dann also auch sprachliches Framing zum Beispiel, subsumiert der VZBV da auch drunter. Das heißt, wenn man also eine Formulierung wählt, die irgendwie so klingt, als wäre es besser für mich, den einen Weg zu gehen als den anderen, kann das unter das Umgehungsverbot fallen, wenn ich denn dann sozusagen Artikel 5.2 und Artikel 5.8 Verstoße, sprich die Datenzusammenführung irgendwie erleichtere oder das Kopplungsverbot.
Aber jetzt hat der VZBV diese Untersuchung eingeleitet. Sonst ist aber jetzt erstmal noch nichts passiert. Oder geht das jetzt irgendwie weiter? Also haben die jetzt schon gesagt, jetzt klagen wir machen euch alle fertig. Was kommt?
Genau, der VZBV will natürlich jetzt erstmal ein bisschen Lärm schlagen. Wobei ich es ein bisschen traurig finde, wir haben ja versucht, da jemanden noch in den Podcast zu bekommen, der uns das Ganze erklärt. Das hätte mir viel Lesarbeit erspart. Aber die waren jetzt halt auch im Urlaub. Und auf das Thema Sommerpause und Urlaub kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Also der VZBV will jetzt erstmal vor allen Dingen Munition für die EU-Kommission bereithalten, die als Wettbewerbsbehörde den DMA nämlich durchsetzt. Der gilt seit 7. März. Und jetzt soll die Kommission also weitere Untersuchungsverfahren einleiten. Es gibt ja schon welche. Und jetzt aber auch gegen Alphabet, Apple und Meta. Und am Ende kann dann ein Bußgeld stehen und die fallen im Kartellrecht inzwischen regelmäßig sehr hoch aus, nämlich bis zu 2% des globalen Konzernumsatzes. Das kann also ordentlich wehtun. Und wie gesagt, die ganze Tech-Branche ist gerade so ein bisschen in die Knie gegangen in den letzten Tagen. Falls euch das alles näher interessiert, wir haben euch viele Links in die Shownotes gepackt, unter anderem das Urteil des District Court Columbia, die Liste der Gatekeepers, falls euch das interessiert, den DMA-Gesetzestext und vor allen Dingen auch die VZBV-Mitteilung, wo dann eben auch dieses Gutachten drin steht. Wer sich da reinlesen will, kann das doch tun.
Auf hoher See.
Ich habe ein etwas ausführlicheres Update dabei zum Fall Maya T., dem, wie ich sagen würde, wohl krassesten Fall der Beschneidung von Rechtsschutz der vergangenen Jahre. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich die Begründung seiner einstweiligen Anordnung vorgelegt. Von Maya T. selbst gibt es jetzt Berichte aus der Haftanstalt in Ungarn, in der die Person einsitzt. Und ihre ungarischen und ihre deutschen Anwälte kämpfen weiter für sie, bisher allerdings mit ziemlich überschaubarem Erfolg. Wer sich die ganze Maya T.-Geschichte von Anfang an nochmal anhören will, kann das tun in Folge 13 von Gerechtigkeit und Loseblatt vom 5. Juli. Da hat Maximilian Amos die ganze recht krasse Geschichte erzählt. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer und wir fangen an mit der Begründung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt vorliegt. Und zwar ist es die Begründung zur einstweiligen Anordnung vom 28. Juni, mit der das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung von Maya T., einer non-binären Person, nach Ungarn vorläufig verboten hatte. Deshalb klingt das auch manchmal so ein bisschen hölzern, wenn wir hier über Maya T. sprechen, weil ich sage dann immer sie und meine damit die Person.
Spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Wieso ist Maya T. denn überhaupt nach Ungarn ausgeliefert worden?
Also Maya T. wird vorgeworfen, im Februar 2023 als Mitglied einer Gruppe in Budapest, daher Ungarn, Neonazis angegriffen und übelst verprügelt zu haben. Offenbar war das an so einer Art Feiertag der Rechten, dem Tag der Ehre. Da hat man sich dann wohl versammelt, um so eine Art, ja, sehr gewaltsame Gegendemo zu starten, um es mal freundlich auszudrücken. Maya T. ist dann festgenommen worden im Dezember 2023 in Deutschland und hat Rechtsmittel dagegen eingelegt von Anfang an, dass sie nach Ungarn eben ausgeliefert werden sollte. Am 27. Juni hat das Kammergericht in Berlin ihre Rechtsmittel verworfen und ihre Auslieferung für zulässig erklärt. Dann wurde Maya T., die ja schon in U-Haft saß, in der darauffolgenden Nacht, also vom 27. auf den 28. Juni 2024 nach Ungarn überstellt. Man kann sagen, das ging schnell. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Nacht- und Nebelaktion mit einem Helikopter. Das haben wir, wie gesagt, ausführlich geschildert in der Folge 13 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Und als das Bundesverfassungsgericht noch am Vormittag des 28., also des Folgetags, ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen diese Auslieferung vorläufig stattgegeben hat, war Maya T. schon längst nicht mehr in Deutschland. Gegen diesen gesamten Vorgang hat das Bundesverfassungsgericht mit der jetzt veröffentlichten Begründung eben dieses Beschlusses vom 28. morgens ganz erhebliche Bedenken angemeldet, und zwar unter zwei Aspekten. Erstens habe das Kammergericht womöglich Artikel 4 der Charta der Grundrechte der EU verletzt. Das ist das Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung. Und da geht es um die Haftbedingungen in Ungarn oder die möglichen Haftbedingungen in Ungarn. Das Kammergericht habe womöglich seine Aufklärungspflichten verletzt, sagt das Bundesverfassungsgericht. Wie gesagt, alles einstweilige Anordnung, vorläufige Bewertung. Weil das Kammergericht sich damit zufrieden gegeben hat, dass Ungarn auf die Anfrage aus Deutschland erklärt hat, als Mitgliedstaat der EU gelte ja auch für Ungarn die UN-Menschenrechtskonvention, die UNO-Empfehlung über Mindestgrundsätze für die menschenwürdige Behandlung inhaftierter Personen und so weiter. Und es seien keine gewaltsamen Überbegriffe bekannt, die mit der Geschlechtsidentität von Personen in Verbindung gebracht werden. Maya T. fürchtet natürlich nicht nur im Allgemeinen die als sehr schlecht bekannten Haftbedingungen in Ungarn, sondern sie hat auch eben Angst, dass sie als non-binäre Person, Übergriffen ausgesetzt sein könnte. Und da ist die Antwort aus Ungarn doch sehr pauschal geblieben. Also sie hat überhaupt keinen Bezug darauf genommen, auf Maya T., ihre Person oder eben diese Besonderheit, sondern hat einfach nur generell gesagt, naja, die EU-Regeln, die gelten ja auch für uns und wir wissen auch von nichts anderem, dass da irgendwas passiert wäre. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das reicht jetzt irgendwie nicht und es reicht auch nicht, dass das Kammergericht gesagt hat, und außerdem könnte, wenn irgendwas sein sollte in Ungarn, Maya T. sich ja vor den ungarischen Gerichten gegen ihre Haftbedingungen wehren. Also das ist jetzt Karlsruhe nicht genug. Und Karlsruhe sagt auch, dass sie es zumindest für zweifelhaft halten, ob das KG davon ausgehen durfte, dass Maya T. hinreichend geschützt werden würde. Also einerseits Aufklärungspflichten nicht hinreichend nachgekommen, das Gericht. Und es wäre halt zweifelhaft gewesen auch in der Sache. Kurz, richtig rechtlicher Exkurs. Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde sind also offen. Die wäre weder klar begründet noch klar unbegründet. Was macht man dann, Herr Dr. Wiedewild?
Die Doppelfolgenabwägung, die Hypothesen-Dingsbums.
Sehr gut. Deshalb ist die, also die so Folgenabwägung, ganz genau. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da erlassen wir die einstweilige Anordnung, denn es wäre eindeutig schlimmer, wenn Maya T., wie es ja schon geschehen ist, an die ungarischen Behörden ausgeliefert wird und dann eben nicht mehr zurückkommen kann, als wenn sie, wenn die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin Recht bekommen hätte, einfach ein paar Tage später nach Ungarn überstellt worden wäre. Also das ist irgendwie naheliegend bei offenem Ausgang der Sache. Der zweite Aspekt, den das Bundesverfassungsgericht angeführt hat für den Erlass der einstweiligen Anordnung, ist dieses Verfahren, dieses Nacht- und Nebelverfahren, was da stattgefunden hat. Also der Ablauf dieses Überstellungsverfahrens sei nicht mit den Anforderungen an einen effektiven Rechtsschutz vereinbar. Also möglicherweise nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Maya T. hätte ja gar keine Möglichkeit gehabt, auch nur über diese Auslieferungsentscheidung des Kammergerichts, die halt am Nachmittag zuvor gekommen war, mit ihren Anwälten zu sprechen, ob man Rechtsbehelfe einlegen könnte. An der Stelle mal wieder der Serviceteil. Es gäbe einige Rechtsbehelfe, und zwar finden die sich im Wesentlichen im Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Und auch wenn keiner von diesen Rechtsbehelfen noch aufschiebende Wirkung gehabt hätte, sagt das Bundesverfassungsgericht, man muss zumindest mal die Möglichkeit haben, über so eine Entscheidung mit seinen Anwältinnen und Anwälten zu sprechen. Und auch interessant, das Bundesverfassungsgericht tut auch noch so einen kleinen Seitenhieb mit in eigener Sache quasi und sagt, ich kann meine Aufgabe als Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht wirksam erfüllen. So. Also es ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Fachgerichte grundrechtsspezifisch zu kontrollieren, und die müsse das Bundesverfassungsgericht auch wirksam wahrnehmen können, mahnt man da aus Karlsruhe. Und das ist ja natürlich kein Selbstzweck, sondern das solle eben den Grundrechten ihr besonderes Gewicht sichern und die Bürgerinnen und Bürger besonders absichern.
das klingt ja in der Theorie alles ganz gut und es ist ja auch immer schön, wenn der Rechtsstaat mal mit dem Fuß aufstampft, aber nichts davon ist jetzt ja passiert. Wie geht es jetzt weiter? Was sagt das Bundesverfassungsgericht denn jetzt zur Frage, ob jetzt Meyer T. zurückgeholt werden müsste?
Leider nicht viel. Da hat sich nichts verändert. Also es sagt schon, dass Meyer T. zurückgeholt werden muss. Aber das Bundesverfassungsgericht hat diesen Beschluss, dessen Begründung es jetzt vergangene Woche erst vorgelegt hat, ja am 28. Juni gefasst. Also zu einem Zeitpunkt, als es davon ausging, dass Meyer T. noch in Deutschland sei. Das war aber nicht der Fall. Die war längst an die österreichischen Behörden überstellt, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Und jetzt gibt es, da waren sich auch alle Befragten in Folge 13 einig, selbst die Anwälte von Meyer T., keine rechtlichen Mittel mehr, um sie aus Ungarn zurückzuholen. Maya T. sitzt im Gefängnis in Budapest und sie schreibt laut mehreren Medienberichten jetzt in Briefen von verschimmeltem Essen, von Isolationshaft, von Bettwanzen und von Gewalt. Also nicht ihr selbst gegenüber, aber gegenüber anderen Mithäftlingen, die sie offensichtlich mit anhören kann. Diese Berichte decken sich nach Angaben von NGOs mit denen anderer, vor allem auch ausländischer U-Häftlinge aus diesem Gefängnis, aber auch in Gefängnissen in ganz Ungarn. Also der Anwalt von Maya T. hat auch gesagt, dass wohl die U-Haft in Ungarn, dass da die Bedingungen noch schlimmer sind als in der regulären Haft. Und ihre deutschen Anwälte haben auch in der vergangenen Woche Verfassungsbeschwerde eingelegt, also eben gegen diese ganzen Abläufe. Das ist dann quasi halt das Hauptsacheverfahren zu der bisherigen einstweiligen Anordnung. Ihre ungarischen Anwälte haben beantragt, die Haft von Maya T. umzuwandeln in einen Hausarrest gegen Kaution und mit Auflagen. Da hatte das Gericht in erster Instanz wohl noch zugestimmt, die zweite Instanz hat das aber abgelehnt. Also Maya T. sitzt da jetzt einfach und es scheint ihr nicht so richtig gut zu gehen, wenn man einigen Berichten glauben darf. Wir haben euch da ein paar schöne Sachen in die Shownotes gepackt. Ihr Vater war offensichtlich mehrere Wochen dort und hat versucht, irgendwie Kontakt mit seinem Kind aufzunehmen. Hat zweimal auch mit ihr gesprochen. Im Moment scheint es da aber nicht so richtig weiterzugehen. Es gäbe jetzt das nur am Rande noch eine Möglichkeit, die ist nicht gerade naheliegend, aber einer, ich sag's mal, vermeintlichen Sister in Crime hat das geholfen. Und zwar gibt es eine italienische linke Aktivistin namens Ilaria Saris. Die saß auch in U-Haft, in diesem Gefängnis in Budapest, in dem Maya T. nun einsitzt. Und zwar auch wegen des Vorwurfs, sie sei an diesen Krawallen, an diesem Tag der Ehre im Februar 2023, also an Angriffen auf die Neonazis, beteiligt gewesen. Und Saris war noch in Ungarn festgenommen worden. Im Dezember 2023, das hat man damals auch tatsächlich über die italienischen Grenzen hinaus mitbekommen, war sie öffentlich vorgeführt worden in Ungarn. Und zwar angeleint und mit Hand- und Fußfesseln ist die vor Gericht vorgeführt worden. Und da gab es wirklich richtig heftige öffentliche Kritik. Und ihre Haftbedingungen waren wohl so schlecht, dass sogar die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der man jetzt, glaube ich, ansonsten relativ wenig Nähe zu Linksaktivisten vorwerfen kann, den ungarischen Botschafter damals einbestellt hat und sich persönlich in Ungarn beschwert hat.
Und diese Ilaria Saris ist dann da rausgekommen?
Ja, und zwar auf einem, ich formuliere das mal freundlich, kreativen Weg. Sie ist von der linksgrünen italienischen Partei Alleanza Verdi e Sinistra als Listenkandidatin für die Europawahl aufgestellt worden. Und sie ist dann auch gewählt worden. Und dann ist sie am 14. Juni nach der Europawahl nach Italien zurückgekehrt und genießt seitdem als Mitglied des Europäischen Parlaments parlamentarische Immunität. Also wenn sich in Deutschland jetzt erstaunlicherweise keine Partei findet, die Maya T. aufstellen möchte oder wenn Maya T. nicht ins Europaparlament möchte, würde es bis nach einem Urteil dauern, bis sie nach Deutschland zurückkommen kann. Die Vollstreckung einer eventuellen Strafe könnte dann in Deutschland geschehen. Also man weiß ja gar nicht, ob sie verurteilt wird. Ne? Unschuldsvermutung, wir erinnern uns. Wenn Maya T. das wollen würde, könnte sie also nach Deutschland rücküberstellt werden, aber eben erst nach einem Urteil. Wie gesagt, zu den Details gerne nochmal in Folge 13 reinhören.
Wie meinen?
Wir haben jetzt noch eine interessante Gerichtsentscheidung, nämlich eine, die Behörden praktisch zum Googlen verpflichtet.
Das ist jetzt eher nicht das, womit man normalerweise rechnet. Normalerweise geht es ja eher darum, ob man googeln darf oder nicht.
Ja, genau. Also der Fall ist ungewöhnlich, könnte aber tatsächlich viele Menschen betreffen. Auch deswegen besprechen wir ihn. Es geht nämlich um eine Fahrtenbuchauflage für ein Unternehmen durch eine Behörde. Zuvor war nämlich ein Dienstwagen geblitzt worden. Das passiert jedem von uns ja mal. Der Fahrer war auf dem Foto auch erkennbar, aber er konnte nicht dem Halterfoto zugeordnet werden. So, eine Mitarbeiterin des Unternehmens sagte nichts zum Fahrer, war offenbar
gut instruiert. Das ist ja jetzt ein Klassiker. Mhm.
Genau, das führt dann zur Einstellung des Bußgeldverfahrens. Damit jetzt aber nicht einfach so sozusagen die Rechtsordnung mit den Achseln zuckt und alles seinen weiteren Weg geht, kann man in solchen Fällen als Behörde dem Unternehmen auferlegen, ein Fahrtenbuch zu führen. Das setzt nach 31a Straßenverkehrszulassungsordnung voraus, die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war, dass die Feststellung und so weiter nicht möglich war. Also, darf es nicht anders rauskriegen können. So, und das ist auch schon das Scharnier dieses Falls, denn nicht möglich, nicht können wir nicht, das wollen wir doch mal sehen, sagte sich ein Verwaltungsrichter in Berlin. Den hat das Unternehmen angerufen, um diese lästige Fahrtenbuchpflicht wieder loszuwerden, und zwar mit Erfolg. Der Richter googelte nämlich einfach den Unternehmensnamen mit einer Bildersuche, also Google eingeben, dann auf Bilder klicken. Und fand dann dort das zum Foto passende Gesicht. Und es gehörte dem Chef. Und daraufhin sagte das Urteil diesen...
Ja, krasse Recherche, total investigativ.
Ein Wahnsinn. Mhm. Und das Gericht urteilte dann, es ist schlechterdings nicht vermittelbar, dass die Berliner Polizei bei Ermittlung von Personen nicht diese naheliegende Erkenntnisquelle nutzt. So heißt es in dem Urteil.
Schlechterdings und naheliegend in einem Satz.
Ah, herrlich. Ja. Exkurs, wer sich mit mir zusammen darüber aufregen möchte, dass Juristen so Quatschworte wie schlechterdings benutzen, der möge das nachlesen in einer kleinen Sprachkritik auf LTO. Das Bundesverfassungsgericht macht das nämlich auch gelegentlich. Ich weiß nicht, warum wir Wörter benutzen müssen, die andere nicht benutzen, aber das ist eben so bei Juristen.
Und was heißt das jetzt für den Fall? Also was ist jetzt mit diesem Menschen? Kriegt er jetzt eine Fahrtenbuchauflage? Ja, nein, vielleicht. Was ist denn da jetzt passiert?
Ja, die Auflage war rechtswidrig. Sie verletzte nämlich den Untersuchungsgrundsatz im Bußgeldverfahren. Der steht in 46 OWIG in Verbindung mit 160.1 und 2 StPO.
Also die Fahrtenbuchauflage war rechtswidrig, weil die Behörde sozusagen mit 2 Sekunden Google-Bildersuche diesen Menschen hätte herausfinden können.
Hat so einen prozessualen Grundsatz verletzt. Ja, genau, das ist der Fall. Und es gibt ja auch Sinn. Ich meine, warum soll ein Unternehmen dafür büßen, wenn der Chef sich blitzen lässt und die Behörde dann irgendwie zu faul ist, einmal kurz nachzugucken, ob der Chef vielleicht am Auto saß. Also ein bisschen nachvollziehen kann man das ja.
Kann ich das denn jetzt mit allen Mitarbeitern machen? Also oder vielleicht auch müssen Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das jetzt künftig mit allen Mitarbeitern potenziell, also von geblitzten Unternehmensautos machen?
Genau, das ist ja so das typische Juristen-Gegenargument. Wo soll das denn hinführen? Das ist ja uferlos und so weiter. Und das hat der Verwaltungsrichter sich wohl auch gedacht und hat gleich dazu gesagt, das Fahrzeug sei ein Audi Quattro gewesen. Und da sei ja nun naheliegend, dass die Geschäftsführung damit unterwegs war.
Das ist aber jetzt eine steile These.
Finde ich jetzt auch so mittelüberzeugend. Ja eben, also ich, naja, gut, wollen wir nicht weiter ausführen, aber das war also sein Anhaltspunkt und deswegen sagt er, das geht schon.
Aber normalerweise ist doch googeln immer alles total schwierig. So Stichwort Bewerbungsverfahren, da darf man nicht einfach irgendwelche Leute googeln und so weiter. Und jetzt plötzlich müssen die Behörden sogar die Leute googeln. Was ist denn da los?
Naja, also ich will es mal runterbrechen. Hier wurde ja keine Person per se erstmal gegoogelt, sondern der Unternehmensname angegeben und dann auf Bildersuche geklickt. Das ist vielleicht schon der erste Unterschied. Und dann ist es ja so, dass es hier um den Geschäftsführer ging, nicht um irgendeinen Mitarbeiter. Und der ist eben da auch öffentlich präsentiert auf der Homepage. Mhm. Aber klar, ja, es stimmt schon. Wir haben jetzt gerade im April Landesarbeitsgericht Düsseldorf gehabt. Da ging es darum, ob man einen Bewerber googeln durfte. Es war ein Volljurist, der wollte Justiziar an der Uni werden. Und er hatte aber eine strafrechtliche Verurteilung am Hals. Das wusste irgendwer in diesem Bewerberkomitee, die da auswählen sollten, und hat dann gesagt, wir googeln den mal. Und im Wikipedia-Eintrag stand dann eben diese strafrechtliche Verurteilung drin. Und auf deren Basis hat man dann gesagt, nein, das geht nicht. Der Betroffene wollte dann Entschädigung haben. So, das wurde dann nichts, weil hier ein Anlass bestand. Und das ist das Wesentliche. Wenn ein Anlass besteht, dann ist es eher in Ordnung, jemanden zu googeln. Wer da ins Datenschutzrecht des Grauens einsteigen möchte, Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe B DSGVO, da geht es um erforderliche Datenverarbeitung bei der Anbahnung von Verträgen. Und wenn es so einen Anlass gibt, dann kann das eben erforderlich sein. Und so kann man natürlich auch jetzt konstruieren, in diesem Fall, wenn nicht sogar die StPO selbst irgendwie vielleicht als datenschutzrechtliche Einwilligung gehen wird, das weiß ich alles nicht, aber man könnte argumentieren, das ist dann nicht ganz so heikel, wenn man jemanden googelt und schon ein hartes Indiz hat wie diesen Audi Quattro.
Also hier wäre dann jetzt der Audi der Anlass gewesen. Das heißt, wenn es ein Ford Fiesta gewesen wäre, hätte man es nicht googeln dürfen. Sehr interessant.
Dann wären einem die Hände gebunden. Das heißt, wer sich eine Flotte zulegen möchte als Unternehmen, nimmt am besten Ford Fiesta für alle. Dann kann man hier verhindern, dass die Behörde einen googelt. Vielleicht. Tja, ein wilder Fall jedenfalls. Pia, das war's schon fast. Wir können aber noch ein paar Updates nachreichen, richtig?
Yep, und wir legen einmal los mit einem Update zu Folge 15, nämlich zum Verbot der rechtsextremistischen Compact GmbH. Oder vielmehr, wie es auch in der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums zuerst sogar wörtlich hieß, mit dem Verbot des Compact-Magazins. Dieses ganze Verbot war von Anfang an sehr umstritten, weil über ein Vereinsverbot mehr als nur mittelbar ein Presseorgan dicht gemacht wurde. Also ich rate sehr dazu, sich die Folge 15 mal anzuhören. Super interessantes Thema. Rechtsmittel gegen das Verbot laufen erwartungsgemäß. Die Compact GmbH hat einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des Verbots vor dem Bundesverwaltungsgericht gestellt. Das Bundesverwaltungsgericht ist erst- und letztinstanzlich zuständig zuständig für Vereinsverbote. Also da dürfte vermutlich auch relativ zeitnah einiges kommen. Wie gesagt, das ist ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Vor allem ist aber jetzt ein Magazin erschienen, das in der Aufmachung, im Layout, im Inhalt und wohl auch den Autoren ziemlich ähnlich aussieht wie das Kompaktmagazin. Dieses Magazin heißt, es ist jetzt kein Witz, Nancy, mit Ä geschrieben und trägt den Untertitel Magazin für die deutsche Ex-Frau und den deutschen Ex-Mann. Und auf dem Cover dieser Ausgabe ist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser abgebildet von der SPD, die für das Kompaktverbot verantwortlich zeichnet. Hinter diesem Magazin steckt jetzt ein Verlag aus dem Querdenker-Milieu, der auf seiner Vertriebsseite unter anderem mit Jürgen Elsässer wirbt. Und der ist oder war der Chefredakteur vom Kompakt-Magazin. Elsässer soll auf einer Veranstaltung relativ deutlich gesagt haben, dass Kompakt dann jetzt eben als Nancy erscheinen würde. Und man kann sich schon fragen, was ist denn da eigentlich los? Ich firmiere einfach um und mache alles genauso weiter wie vorher. Ist das der Sinn eines Vereinsverbots? Natürlich nicht. Konsequenz eines Vereinsverbots ist normalerweise auch, dass es verboten ist, Ersatzorganisationen zu bilden oder andere bereits vorhandene Organisationen als Ersatz zu nutzen. Und ehemalige Mitglieder von Vereinen oder halt jetzt bei Unternehmen Mitarbeitende können sich strafbar machen, wenn sie einfach unter einem neuen Mäntelchen die alten Aktivitäten ausüben. Deshalb prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam jetzt, ob es einen Anfangsverdacht gibt gegen den Chefredakteur des Kompaktmagazins Jürgen Elsässer und ob dieser merkwürdige Querdenker-Verlag, der das Magazin jetzt herausgibt, als Ersatzorganisation für die verbotene Kompakt GmbH dient, das müsste wiederum das Bundesinnenministerium feststellen und es dann erneut verbieten. Wir packen euch ein, zwei Links dazu in die Shownotes. Ich denke mal, the best is yet to come.
Und wir haben noch einen Nachtrag, oder? Du hast vor allen Dingen noch einen Nachtrag.
Ich habe noch einen Nachtrag zum Blogversager-Fail, den wir euch in der letzten Woche vorgestellt hatten. Da war das erst gerade so aktuell reingekommen. Und zwar hatte das Justizprüfungsamt in Hamm versehentlich die Liste der Durchfaller offenbar zu früh online gestellt. Das ist normal, dass die Liste der Durchfaller veröffentlicht wird, aber normalerweise nicht unter dem Titel Blogversager. Das war offenbar irgendwie ein hässliches internes Behördenversehen, das die im Nachhinein auch relativ stark bereut haben dürften, weil es gab einen ziemlich üblen Shitstorm, so in der Jura-Bubble in den sozialen Medien. Am ersten Tag hielt sich das JPA noch etwas bedeckt. Am Tag danach hat sich dann das Oberlandesgericht in Hamm entschuldigt und hat gesagt, das wird nicht mehr passieren. Der Begriff solle jetzt auch intern nicht mehr verwendet werden. Man muss dazu sagen, das ist ein sehr alter Begriff, den hatte jetzt nicht das JPA in Hamm erfunden, sondern es ist offensichtlich so veralteter Behördensprech. Das OLG Hamm hat dazu gesagt, uns ist es wichtig, in jeder Form von Kommunikation dem Gegenüber angemessen zu begegnen. Man werde den Begriff jetzt auch intern nicht mehr verwenden, denn dieser Begriff des Blogversagers entspreche dieser Form von Kommunikation nicht.
Und so hat auch jeder Shitstorm eine reinigende Wirkung. Das schimpfen noch einmal eine aufs Internet. Wir kommen zu einer weiteren kleinen Nachreichung, und zwar From the River to the Sea. Der geht weiter, also der Streit um diesen Slogan. Kürzlich hatte den Spruch das Landgericht Mannheim noch erlaubt. Damals war das ein strafrechtlicher Sachverhalt vor dem 7. Oktober, also vor dem Überfall der Hamas auf Israelis. Und wir hatten darüber gesprochen. Jetzt hat das Amtsgericht Tiergarten eine 22-Jährige wegen des Spruchs verurteilt zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro, also insgesamt 600 Euro. Denn sie hatte Mitte Oktober, also kurz nach dem Überfall, auf der Sonnenallee den Spruch gerufen und damit, so das Gericht, wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs Straftaten gebilligt. Und das ist strafbar gemäß 140.1 Nummer 2 StGB. Damit hat das Amtsgericht jetzt nicht unbedingt den Rechtsfrieden über diese Sache ausgebreitet, denn die Frage bleibt weiterhin offen, ob der Spruch auch ein Hamas-Kennzeichen ist, also Paragraph 86, 86a StGB. Aber immerhin, Leute, die um den 7. Oktober herum so etwas gebrüllt haben oder danach natürlich gebrüllt haben, die könnten vom Amtsgericht Tiergarten ordentlich Pech haben.
Das war's für diese Woche. Die Musik kommt rein und wir gehen raus. Ihr kennt das. Allerdings müssen wir euch heute noch mental darauf vorbereiten, dass wir jetzt zwei klitzekleine Wochen Sommerpause einlegen. Da ist es ganz wichtig, noch wichtiger als sonst, dass ihr oben in der Podcast-App eures Vertrauens das Glöckchen drückt, uns also abonniert, damit ihr uns nicht verpasst, wenn wir wieder reinkommen. Und wir möchten unbedingt diese Gelegenheit mal nutzen, um Danke zu sagen.
Ja, wir haben nämlich sehr gute Helfer im Hintergrund, die uns überhaupt erst ermöglichen, diesen ganzen Spaß hier zu machen. Das ist eine Heerschar von Mitarbeitern, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ganze Abteilungen bei Beck machen nichts anderes, als für uns zu recherchieren. Ah nee, doch nicht. Also gut. Matthias, ganz vielen Dank fürs Produzieren, Schneiden von unserem Quatsch, den wir hier gelegentlich machen, damit wir am Ende, naja, ich will nicht sagen gut klingen, aber naja, irgendwie passabel klingen und diese ganzen Versprecher und alle Peinlichkeiten, alle Wissenslücken, alles das schmeißt du raus und sorgst dafür, dass wir einen guten Ton haben. Dafür herzlichen Dank.
Genau, vielen, vielen Dank an Matthias Plitz von den Media Carrots in München und natürlich ganz vielen Dank an meine herzallerliebste Kollegin Denise Dahmen, die immer die Shownotes macht, die alles gegenhört, die uns auf alle Fehler hinweist, die meckert, wenn es was zu meckern gibt und so weiter. Was wären wir ohne euch? Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die kurze Sommerpause. Schreibt uns an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de oder natürlich in den sozialen Medien.
Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns Sterne geben und ihr könnt Kommentare hinterlassen und ihr könnt auch Themenkritik äußern. Wir haben heute ein bisschen Wirtschaftsrecht gemacht. Wie fandet ihr das? Schreibt es uns gerne und vielleicht werden wir darauf reagieren.
Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Bleibt uns gewogen.
Adios.